Mit diesem musikalischen Willkommensgruß an Gott in seiner dreieinigen Gestalt, Vater, Sohn und Geist, möchte ich auch euch alle begrüßen heute Nachmittag zu unserem Gottesdienst hier in der Christusgemeinde in Kreuzen und auch überall, wo ihr und sie uns zuhören oder zuseht. Ja, wir sind hier zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sind gemeinsam, versammeln uns vor Gott. Und um das Thema gemeinsam wird es in diesem neuen Monat August auch vermehrt bei uns gehen. Es ist das neue Monatsthema in unserem Verbandsjubiläumsjahr unter der Überschrift gemeinsam oder Gemeinschaft. Und heute werden wir also dazu den Auftakt haben mit einer Predigt von Holger. Und bevor wir ihn dazu hören werden, werden wir heute unsere musikalische Anbetungszeit fortsetzen und einfach auch vor die Predigt stellen, im musikalischen Lob Gott die Ehre geben, ihm näher kommen, uns auf ihn einstellen und wollen zunächst still werden mit dem ersten Lied. Sicherlich kommt jeder hier anders an. Es ist viel los. Im Alltag und auch sonst gibt es immer wieder Aufs und Abs. Und dann ist es gut, wenn wir uns bei Gott bergen können und uns in seine schützenden Hände begeben können und jetzt bewusst zu ihm kommen, vor ihn treten, um dann von seiner Größe und seiner Weite und seiner Königlichkeit zu singen.
Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, du bist der große Herr. Du bist anbetungswürdig. Du bist zu loben. Du bist treu. Du hast deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um uns zu suchen, um uns zu retten, um uns in Gemeinschaft zu stellen. Hilf uns, das Geheimnis der Gemeinschaft gerade in diesem Monat neu zu entdecken und wertzuschätzen. Amen. Das Monatsthema für diesen Monat ist Gemeinschaft. Da geht noch mehr. Und wir greifen das Thema heute auf mit der ersten Frage. Ist gemeinsam besser? Wie ging das dir so? Was ist da deine Erfahrung? So jetzt, wo Gemeinschaft eingeschränkt war, im letzten Lockdown, irgendwas vermisst? Oder festgestellt, so allein ist auch schön. Keiner, der mich anruft, keiner, der was von mir will, keine Termine. Wie ging es dir damit? Hast du soziale Kontakte vermisst? Ich habe doch so einiges vermisst. Begegnung, den anderen. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das für mich ist, wenn Begegnung eingeschränkt ist. Wenn man erst überlegen muss, was ist sinnvoll, was ist richtig und wie trifft man sich überhaupt. Und doch merken wir jetzt gerade in dieser Phase, dass der Rückkehr zu mehr Begegnung auch irgendwie schwierig ist. Ab und zu ist vom Cave-In-Phänomen zu hören. Manche sprechen sogar vom Cave-In-Syndrom, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da geht es darum, dass manchen Menschen es schwerfällt, aus diesem Rückzug, den sie jetzt monatelang eingeübt haben, wieder in etwas zurückzukommen, was vorher für sie normal war. Man igelt sich weiter ein, man hält weiter Abstand. Man hat Unbehagen bei manchen Aktivitäten. Man zieht sich zurück. Der heutige Predigttext ist aber eine Ermutigung zur Gemeinschaft. Genauer gesagt sogar zur Freundschaft. Und er stammt aus dem Buch Prediger. Das Buch Prediger, das ist in der Bibel etwas ganz Besonderes. Denn es ist die Geschichte einer großen Sinnsuche. Was macht Sinn? Das ist so die Leitfrage dieses Buches. Salomo guckt sich das an, was hier so um ihn herum los ist. Und beschreibt das, was ihm unter der Sonne auffällt. So heißt es am Anfang des Buches, im ersten Kapitel: Ich, der Prediger, war König über Israel und lebte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Das ist eine leidige Plage. Gott hat es den Menschen aufgegeben, sich damit abzumühen. Ich habe alles beobachtet, was unter der Sonne getan wird, und fand, es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. In diesem Buch geht es ganz viel um Beobachtungen, die man unter der Sonne macht, unter dem Himmel. Und das ist eine ganz bewusste Stilfigur, die immer wieder gebraucht wird. Es geht da dem Prediger darum zu schauen, ja, was ist denn so, was ist denn beobachtbar, was sehen wir denn in der Welt? Was ist denn diese Welt, wenn ich sie mal abseits von Gott betrachte? So ganz sinnfrei. Oder ohne gleich zu sagen, da ist ein Gott und setzt es in Beziehung. Es wird immer wieder auch in Beziehung gesetzt und immer wieder stellt das Buch der Prediger den Bezug zu Gott dar. Aber bewusst sagt er immer so, was ist denn jetzt? Wenn das alles, was wir sehen, alles ist, was ist es dann? Das ist seine Frage. Und bei vielen kommt er zum Schluss, naja, das ist alles nichtig. Dieses Buch stellt immer wieder die Sinnfrage, um dann am Ende auf Gott als Sinnstifter zu verweisen. Ein ganz spannendes Buch eigentlich, ein ganz modernes Buch. Und im vierten Kapitel, da geht's, das ist der heutige Predigtext. Noch etwas Nichtiges sah ich unter der Sonne. Da lebt jemand ganz allein, hat keinen Sohn und keinen Bruder und doch hört seine Mühe nicht auf. Sein Auge wird am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich dann eigentlich und versage mir jeden Genuss? Auch das ist nichtig und ein übles Geschäft. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Auch dieser Bibeltext beginnt mit einer Beobachtung. Da ist einer, der sich abmüht, um immer reicher zu werden. Das ist eine Beobachtung, die kann man heute auch noch machen, dass manche Leute viel investieren, um immer reicher zu werden. Das Problem, was der Prediger feststellt, ist, sagt, der ist ganz allein, der hat keine Verwandten. Also, er sagt, das ist ja eigentlich jetzt ein ganz begrenztes Unterfangen. Wofür müht der sich überhaupt ab? Die Frage, die im Raum steht, ist, was passiert denn, wenn der stirbt? Und der Prediger formuliert die entscheidende Frage, weil er vorher gesagt hat, es ist gut, wenn man auch sich freut an dem, was man hat und sich erarbeitet hat und genießt. Für wen mühe ich mich dann eigentlich und versage mir jeden Genuss? Für wen mache ich das eigentlich alles? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Für wen mache ich das eigentlich alles? Es ist eine spannende Frage, auch für uns heute. Für wen tue ich, was ich tue? Was ist da vielleicht auch mein innerer Antreiber? Was treibt mich vor mich hin? Ist es ein Wunsch nach Erfolg? Ist es die Frage, wie denn andere über mich denken? Sind es irgendwelche gelernten Erwartungen, die ich versuche zu erfüllen? Für wen machst du denn das eigentlich alles? Eine spannende Frage auch heute für uns, gerade als Christ. Für wen tue ich, was ich tue? Für Christus? Oder damit die anderen nichts Blödes über mich denken? Für wen tust du das? Hier wird die Frage nach Beziehung gestellt. Für wen? Und vor diesem Hintergrund ist dann das Folgende zu verstehen ab Vers 9. Ich vermute mal, die meisten haben diesen Text schon mal gehört und meistens im Zusammenhang mit irgendeiner Trauung. Entweder der eigenen oder einer anderen, weil es auch ein beliebter Trauvers, dieser Abschnitt. Aber grundsätzlich mal gedacht, geht es hier gar nicht erstmal um Ehe, es geht erstmal ganz banal um Freundschaft. Oder wie Luther das so schön sagt, vom Gesellen, der einem aufhilft. Hier ist zunächst einmal die Rede davon, wie gut es ist, gute Freunde zu haben. Und die Vorteile sind klar auf der Hand. Wenn einer dir hilft, haben beide was davon. Ja, wenn man hinfällt, kann einem jemand helfen. Wenn man angegriffen wird, hat man jemanden, der ihn verteidigt. Hier ist von Freundschaft die Rede und wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben. Auch bei Vers 11 ist es so. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm, doch wie wird ein Einzelner warm? In einem etwas älteren Kommentar von 1875 heißt es dazu, sehr schön formuliert, das eheliche Verhältnis ist nicht ausgeschlossen, aber bleibt im Hintergrunde. Der Verfasser hat zwei Freunde im Auge. Ich muss zugeben, kulturell tue ich mich mit dieser Vorstellung sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Meine innere Einstellung ist, wenn ich das lese, na, dann friere ich doch lieber. Aber man muss sich bewusst machen, ja, kulturell Abstand und Nähe ist etwas zutiefst kulturell Geprägtes. Ein Freund von mir hat mir erzählt, der war in Afghanistan und da ist es üblich, dass Männer einander die Hand geben. Kenne ich noch aus dem Kindergarten, seitdem nicht mehr. Aber er hat gesagt, er war da eben für einen Hilfseinsatz und ist da unterwegs gewesen und wurde auf einmal an die Hand genommen von einem älteren Mann. Ist da so üblich? Männer halten Händchen. Ich will es nur erzählen, damit uns deutlich wird, ja, manche kulturellen Eigenarten sind uns fremd, aber wichtig ist dann, dass wir dann nicht mit unserer Brille das auch deuten. Die Botschaft, die eigentlich dieser Bibeltext uns weitergeben will, ist erstmal zu sagen, hey, es ist gut, wenn man gute Freunde hat, wenn man jemanden hat, der einem hilft. Und das ist eigentlich zutiefst eine Botschaft, die man an verschiedenen Stellen in der Bibel findet, dass immer wieder gesagt hat, ja, Freunde in der Not, das ist was Gutes, das ist ein Segen, das ist wertvoll. Freunde sind was Gutes. Ich finde das perfekte Beispiel, Freunde sind was Gutes, finde ich in unserer Kultur eigentlich im Film Der Herr der Ringe. Frodo Beutlin und Samwise Gamgee. Das ist die perfekte Illustration, was hier gemeint ist, wenn einer hinfällt, der andere kann ihm aufhelfen. Am Ende ist es ja so, wer hat alles den Film schon mal gesehen, damit ich weiß, wie viel ich erklären muss? Okay. Am Ende ist es so, Frodo hat ja diese große Aufgabe, diesen Ring da in den Berg zu schmeißen. Und am Ende ist es so, sein Freund begleitet ihn und er schleppt ihn den Berg dann noch hoch, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Und eigentlich ist das, was auch der Prediger meint. Zwei sind besser dran als einer. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, aber zwei halten Stand. Und das ist eine Botschaft, an die wir uns erinnern müssen. Gerade in einer Zeit, die doch sehr auf Individualität geprägt ist. Was ich mache, was mir wichtig ist. Meine Performance, meine Selbstdarstellung. Na, und hier wird uns gesagt, nee, einer allein, der ist arm dran, egal wie reich er ist. Zwei sind besser dran als einer allein. Wie ist es für dich? Was ist deine Beobachtung in deiner Umwelt? Kannst du dem zustimmen oder würdest du dem widersprechen? Hast du eine andere Erfahrung gemacht? Einer ist arm dran, zwei sind besser dran und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht in zwei. Die Frage und die Ermutigung ist, hast du gute Freunde? Und bist du jemanden ein Freund? Aus dem Kindergarten kennt man es ja manchmal, dass sich zwei da schon genug sind. Der eine hat einen besten Freund und dann darf da kein Dritter dazukommen. Egal, wer da noch dazukommen will, der hat immer die Außenseiterrolle. Aber ich denke, das ist nicht mit Freundschaft gemeint. Freundschaft darf Offenheit einem Dritten gegenüber haben, einem Dritten ein guter Freund zu sein. Sonst sind wir uns selbst genug. Als Gemeinde haben wir oft auf der anderen Seite die Erwartung, jeder müsste mit jedem gut befreundet sein. Aber das ist genauso eine Überforderung. Ich glaube, viel hilfreicher für uns ist wieder die Frage, die wir uns immer wieder mal stellen müssen, wer ist mir ein guter Freund und wem kann ich ein guter Freund sein? Das reicht schon aus. Denn so kann aus vielen Freundschaftsschnüren Vernetzung entstehen. Was heißt es, ein Freund zu sein? Ich finde, es gibt ein ganz gutes Beispiel bei unseren katholischen Geschwistern. Dort gibt es eine von mehreren Erneuerungsbewegungen, die nennt sich San Egidio. Weiß nicht, schon mit ihm gehört? San Egidio? Das ist eine Bewegung, die sich 1968 gegründet hat, von einem 18-jährigen Gymnasiasten am Gymnasium. Und die lebt nach drei einfachen Grundsätzen. Gemeinsames Gebet, Freundschaft mit den Armen und Einsatz für den Frieden. Und diese Freundschaften, die sie pflegen, bewirken viel. Sie sind nicht zuallererst Helfer, sie sind Freunde. Und formulieren das so: Die Freundschaft ist für uns eine große Schule des Lebens und die Dimension, auf die sich unser Tun in den verschiedensten Richtungen stützt. Die haben mittlerweile, sind also aus Italien in mehreren verschiedenen Ländern aktiv. Unter anderem gibt es eine Gemeinschaft in Würzburg. Und von denen habe ich einen Bericht von 2015 gefunden. Und da wollte ich einfach mit dran teilhaben lassen, weil ich finde, das ist so ein schönes Bild, was Freundschaft sein kann. Da heißt es über Engagement: Sozialarbeiter wollen die Männer und Frauen von San Egidio nicht sein. Sie sind Freunde. Auch für die vielen einsamen alten Menschen, die sie in Heim oder zu Hause besuchen. Heute der zahlenmäßig größte Dienst bei Gemeinschaften in Deutschland. In Rom hat San Egidio sogar Senioren-WGs gegründet, erzählt Susanne Bühl, die die Gemeinschaft 1981 in Würzburg mit aufgebaut hat. Das ist auch unser Traum. Dann geht es in dem Bericht weiter, dann schaut sie auf die Uhr, wir müssen los, unsere Freunde in der Mensa warten. Der Weg führt in die Zellerau, auf das Gelände einer stillgelegten Brauerei. Etwa 80 Männer und Frauen sitzen an schön gedeckten Tischen. Sie reden, lachen, essen, trinken. Es duftet nach Rouladen. Elisabeth Dirks ist der Fels in der Brandung. Alle kennen sie, sie kennt alle. Freunde halt, sagt sie. Keine Armenspeisung, wo jeder kommt und geht, wie er will. Stattdessen geladene Gäste, mit denen man sich gern trifft und feiert. Hier ist jede Woche Geburtstag, sagt Dirks. Heute sind es 4 Geburtstagskinder. Jeder bekommt einen Kuchen und darf Kerzen auspusten. Antonia Bachel kommt seit vielen Jahren. An das erste Mal erinnert sie sich genau. Eine Nachbarin sprach mich auf der Straße an. Sie sehen so traurig aus. Es ist mein Geburtstag und keiner denkt an mich, habe ich geantwortet. Dann nehme ich sie jetzt mit zu Freunden, hat sie gesagt. Antonia lebt inzwischen im Altenheim. Jeden Montag wird sie abgeholt zum Höhepunkt der Woche. Nicht versorgt im Heim, sondern umsorgt von Freunden. Genauso wie beim Höhepunkt des Jahres, dem Weihnachtsfest. Über 1000 ärmere Freunde bekommen persönliche Einladungen, essen und feiern und lassen sich beschenken. Eine Riesenorganisation jedes Jahr strahlt Susanne Bühl, aber ganz wunderbar für alle. Ich finde es so eine schöne Geschichte, so ein tolles Bild, was Freundschaft bewirken kann. Freundschaft über 30 Jahre zu den Armen. Da ist eine Organisation, die hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen den Armen Freunde sein. Und ich will euch damit heute Mut machen. Lasst uns Freunde sein. Du kannst jemandem ein Freund sein. Dir ist jemand ein Freund. Ich denke, das ist eine wichtige Grunddimension, auch von uns, wenn wir sagen, wir sind Gemeinschaftsbewegung. Dass wir auch sagen, wir sind jemandem ein Freund und jemand ist uns ein Freund. Und das muss nicht immer eine große Organisation ausarten, das darf ganz niederschwellig sein. Aber wir dürfen, denke ich, wissen, auch dadurch können Früchte wachsen. Für wen mache ich das alles? Das war eine Frage des Bibeltextes. Ja, für wen? Wer ist dir ein Freund, der dir hilft, der dir beisteht? Wem willst du ein Freund sein? Wir können Freunde sein, weil Jesus unser Freund sein will. Seine Liebe befähigt uns, einander zu lieben. So heißt es in Johannes 15. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Ich befehle euch, einander zu lieben. Lasst uns Freunde sein, weil Jesus unser Freund ist. Gemeinsam ist's besser. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, der sein Leben für uns gegeben hat und uns die größte Liebe erwiesen hat. Hilf uns, das weiterzugeben. Hilf uns, ja, einem anderen ein guter Freund zu sein, ein Wegweiser. Bewahre uns vor der Überforderung, allen alles sein zu wollen. Aber zeige uns ja die Stärke, die wir haben, einem Menschen beizustehen, für ihn da zu sein, zu helfen, ihm ein Freund zu sein. Herr, mach du uns da lernbereit und lass uns das lernen. Amen. Und gemeinsam wollen wir auch beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ihr dürft noch einen kurzen Moment Platz nehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen, die mitgewirkt haben bei diesem Gottesdienst und ihn möglich gemacht haben. Und ja, möchte euch einladen zum nächsten Gottesdienst, kommenden Sonntag um 10.30 Uhr. Und auch zu den Gemeindetagen Anfang September mit Bernd Romeike. Und die Anmeldung über Justus wird auch bald möglich sein. Ich denke, im Laufe der Woche noch sind wir soweit. Ansonsten könnt ihr euch gerne bei Peter oder mir melden, wenn ihr an den einzelnen Veranstaltungen teilnehmen wollt. Und es kommen da auch noch die detaillierten Infos nochmal. Danke auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr hier vor Ort gerne im Ausgang tun oder online über das eingeblendete unten im Video. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Vielleicht könnt ihr ja auch noch jemanden anrufen, an den ihr mal heute vielleicht im Lauf der Predigt mal gedacht habt, einen guten Freund mal wieder Hallo sagen. Oder auch so. Kommt gut nach Hause, Gott befohlen.